Weltspiegel, Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Unser Blick in die Welt. Corona hält die Welt in Atem. Nicht nur in den Krankenhäusern ist die Lage teils dramatisch, auch bei der Altenpflege. Viele ältere oder pflegebedürftige Menschen in Deutschland machen sich jetzt große Sorgen. Und auch die Angehörigen fragen sich, wer kümmert sich um mich, wer kümmert sich um Oma und Opa? Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Über viele Jahre war das für beide Seiten ein gutes Miteinander. Pfleger und Helfer, zum Beispiel aus Polen, kommen nach Deutschland, um hier ältere Menschen zu betreuen. Diese Helfer verdienen manchmal doppelt so viel wie in ihrer Heimat. Und auch für die Pflegebedürftigen hier in Deutschland war das immer ein super Deal. Die Pfleger aus Polen kosten die Familien deutlich weniger als zum Beispiel ein Pflegeheim. Und außerdem ist es auch viel schöner, zu Hause gepflegt zu werden in den eigenen vier Wänden. Mit Corona aber ist das alles anders, denn die Helfer und Pflegekräfte kommen kaum noch. Was jetzt? Darüber will ich heute reden. Mit Jan Palokatz aus unserem Studio in Warschau, außerdem mit Friedrich Seebohm vom Verband für häusliche Pflege und Betreuung und mit Xenia Böttcher in Mexiko. Denn vielleicht liegt in Mexiko die Lösung. Vielleicht. Jan Palokatz in Warschau, zuerst mal zu dir. Wie erlebst du gerade die Stadt, in der du lebst? Wie ist die Atmosphäre in Warschau?
Also es ist erstmal so wie in vielen anderen Städten auf der ganzen Welt, muss man ja inzwischen sagen. Es ist gespenstisch. Wir haben hier eine große Verbindungsstraße, unten Stadtteil an der Weichsel, oben in die Innenstadt. Da ist normalerweise morgens in die eine Richtung Dauerstau, abends in die andere Richtung und da fährt kaum ein Auto. Die Straßen sind verwaist, viele Läden, die meisten eigentlich sind geschlossen. Die Leute laufen zusehends mit Masken umher, wenn sie überhaupt draußen umherlaufen. Lange Schlangen vor den Läden mit großem Abstand. Also das, was man von überall her kennt. Das wurde hier sehr, sehr früh umgesetzt, schon nach den ersten Appellen. Inzwischen gibt es auch große Strafdrohungen, wenn man die Regeln nicht befolgt. Die Polen erweisen sich hier als unglaublich diszipliniertes Volk, auch die Jüngeren. Schon die ersten Appelle, da gab es offiziell noch gar nicht so viele Infektionszahlen hier, wurden erhört und die Leute halten sich sehr an die Parole, bleibt zu Hause.
Es gibt viele ältere Menschen in Deutschland, die von Pflegekräften oder Haushaltshelfern aus Polen betreut werden. Das sind meistens Frauen, die über eine Agentur vermittelt werden, die dann für vielleicht 2 Monate in Deutschland arbeiten und dann werden sie wieder abgelöst. Das hat über viele Jahre gut geklappt, aber nicht in Zeiten von Corona. Was sind die größten Probleme im Moment?
Na, also einmal gab es wohl Fälle, dass Pflegerinnen, die ja oft dann 2-3 Monate am Stück dort bleiben, es geht ja hauptsächlich um die häusliche Pflege, die sogenannte 24-Stunden-Betreuung, dass die aus verschiedenen Gründen abgebrochen haben. Einmal aus Angst, sich anzustecken, aber möglicherweise auch, weil sie Angehörige zu Hause haben, die jetzt Hilfe brauchen. Das gab es. Das zweite Problem ist natürlich, dass bei diesen 2-3 Monaten, die ich gerade ansprach, normalerweise man danach nach Hause fährt und eine andere Kraft kommt. Und da gibt es jetzt einfach schlichtweg Probleme, Leute zu gewinnen. Das sagen die Agenturen ganz offen. Zurzeit ist das Interesse nicht so groß. Man versucht dann zu werben. Man versucht zu sagen, hey, ihr seid da ja in Sicherheit. Ihr seid ja bei den alten Leuten quasi auch in Isolation in Deutschland und könnt euch gar nicht anstecken, sollt euch ja auch nicht anstecken. Aber momentan, sagen wir mal so, gehen viele in ihr Schneckenhaus. Nur wenn der Druck sehr, sehr hoch ist und einfach das Geld alle ist, dann wird der ein oder andere fahren. Es gibt auch Fälle, wir haben auch mit Leuten gesprochen, die gerade jetzt auch losgefahren sind. Problem ist ja auch, wie komme ich zurück? Die Grenzen sind zunehmend undurchlässig. Momentan ist es so, dass man zurückkommen kann, sich aber dann 2 Wochen in häusliche Quarantäne begeben muss. Das heißt, man darf überhaupt nicht rausgehen. Das wird auch kontrolliert hier von der Polizei. Also das sind alles keine, sagen wir mal, Argumente, jetzt sofort nach Deutschland zu fahren und so einen Job zu übernehmen.
Du hast dich ja mit Helferinnen getroffen. Wir hören mal rein, was die sagen.
Die Altenpflegerin Isabella Marciniek etwa spürte nach einer längeren Auszeit, die sie sich wegen einer Augenoperation gönnte, dass ihre Ersparnisse zur Neige gehen. Und so entschloss sie sich gegen den Trend, eine Betreuung in Deutschland anzunehmen. Ich reiste an, als die Pandemie bereits begonnen hatte, möglichst lange am Stück, um Ortswechsel zu vermeiden. Und ich bin mit dem eigenen Wagen gefahren, denn das ist zurzeit der beste Schutz. Jetzt lebt sie bei einem Ehepaar im Schwarzwald mit beginnender Parkinson-Erkrankung in strikter Isolation und richtet sich auf einen längeren Aufenthalt ein, wohl bis Juli oder August, schätzt sie. Ein anderes Angebot hatte sie abgelehnt. Ein älterer Mann, der von seiner Tochter regelmäßig besucht wurde, die wiederum 2 Enkel hat, das schien ihr zu riskant. Es scheint, als hätten sich die Gewichte verschoben, dass die Pflegerinnen selbst stärker über Regeln bestimmen können. Viele in der Branche erwarten, dass der Wildwuchs prekärer und oft illegaler Beschäftigung jetzt zurückgeht, bei der besonders in schweren Pflegefällen unbezahlte Überstunden oft die Regel sind. Zumal die Bedrohung durch Corona aufzeigt, welch hohe Verantwortung Altenpflege mit sich bringt. Betreuerin Marcinek. Dieses Virus drängt überall hin. Es reicht aus, einen kleinen Fehler zu machen und es ist da. Und wenn sich erweisen sollte, dass eine Pflegerin die Überträgerin war, kann das verschiedene Folgen haben. Die Agenturen können Kunden und ihre Pfleger verlieren.
Schwierig ist, die Pflegerin überhaupt nach Deutschland zu bringen, weil sie kaum Busse finden und Fahrer, die diese Helfer nach Deutschland transportieren, richtig?
Absolut. Es wird gewöhnlich in Kleinbussen gemacht. Wir haben mit einer Vermittlungsfirma gesprochen, die sagt, ja, wir stellen uns darauf ein, wir desinfizieren die Busse, wir machen Temperaturmessungen und so weiter. Aber klar, 5 Leute in einem Minibus, das ist dann schon mal ein höheres Risiko. Eine Pflegerin, die jetzt nach Deutschland gegangen ist, hat gesagt, ich bin mit dem eigenen Auto gefahren, denn das ist der sicherste Weg. Also da gibt es natürlich auch viele verschiedene Formen. Es gibt ja in diesem Markt, in diesem Pflegemarkt teilweise schwarze Angebote, Graumarkt, dann eben diese Agenturen. Jeder macht das ein bisschen anders, aber wie in allen Lebensbereichen hat diese Corona-Krise natürlich die ganzen Ausgangsbedingungen völlig verändert und zwingt überall zum Umdenken.
Wer aus Deutschland zurückkehrt, muss in Polen 2 Wochen in Quarantäne. Auch das hält sicherlich viele ab, die Reise nach Deutschland zu unternehmen. Und diese Quarantäne betrifft ja auch Berufspendler. Warum ist das so schwer, hier eine Lösung zu finden?
Also hier wird momentan vieles einfach schlichtweg der Virenabwehr untergeordnet. Es war anfangs ja so, dass die Pendler noch durften. Dann hat die Regierung sich gedacht, das reicht jetzt nicht. Es gibt hier sukzessive eigentlich fast täglich Verschärfungen der Regeln. Inzwischen sind auch Parks und Wälder geschlossen. Das kann man jetzt als Aktionismus abtun. Bei mancher Maßnahme fragt man sich tatsächlich, ob das jetzt wirklich zielführend ist. Aber der Druck ist hier viel größer als in Deutschland, weil das Gesundheitssystem viel, viel schlechter ausgerüstet sind. Da sind wir quasi schon wieder bei den Pflegern oder auch Krankenpflegern und Ärzten, die ja zu Tausenden in der letzten Zeit nach Deutschland gegangen sind. Es gibt hier sehr wenig Ärzte, halb so viel Ärzte pro Einwohner. Es gibt eine wesentlich geringere Zahl auch an Intensivbetten. Also mit anderen Worten, mag sich der eine oder andere in Deutschland noch der Hoffnung hingeben, dass das System vielleicht es doch schaffen kann, dass das System vielleicht doch ausreicht, ist es schlichtweg hier in Polen so, dass ziemlich klar ist, auch den Leuten klar ist, übrigens das ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum sie sich so diszipliniert verhalten, dass das Gesundheitssystem hier überhaupt nicht in der Lage ist, größere Infektionszahlen zu verkraften. Schon in normalen Zeiten gibt es in den Notaufnahmen der Krankenhäuser riesige Schlangen, wir haben das selbst erlebt, da geht man dann eigentlich, wenn man das Geld hat, lieber in eine private Klinik, nur die helfen jetzt auch nicht, denn die haben keine Intensivbetreuung und teilweise auch ihren Betrieb lahmgelegt. Also das ist die Ausgangssituation und deswegen hat die Regierung jetzt, und das wird auch gutiert, obwohl diese Maßnahmen auch viele Polen treffen, sich entschlossen, im Zweifel strenger zu sein. Der Premierminister hat mal gesagt, lieber tue ich jetzt zu viel, als dass ich mir später vorwerfen lasse, dass ich zu wenig getan habe. Ob diese Maßnahmen aber reichen, denn die Infektionsziffern, die offiziellen, gehen hier auch hoch, steht auf einem anderen Blatt. Vermutlich wird es nicht reichen, denn dieses Virus scheint sich ja doch sehr, sehr schnell trotz aller Maßnahmen weiter zu übertragen.
Wer nicht wie gedacht nach Deutschland kommt, hat ja auch erhebliche finanzielle Einbußen als Pflegekraft. Was bedeutet das für die Familien der polnischen Betreuungskräfte?
Also das ist ja nicht nur die Frage der Saisonarbeit in Deutschland. Und übrigens, gerade bei den Erntehelfern hatte man zuletzt den Eindruck, dass nicht mehr so viele Polen kommen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis aus polnischer Sicht, wo die Löhne ja extrem gestiegen sind in den letzten Jahren, sich vervielfacht haben, nicht mehr so gut aussah. Jetzt haben wir eine Situation, da sind die Saisonarbeiter nur ein Teil davon, dass ja viele Leute hier ihre Existenzgrundlage verlieren. Polen ist kein Land wie in Deutschland, wo große Konzerne auch einen Puffer haben und über Kurzarbeit gehen können und so weiter. Hier gibt es sehr viel Mittelständler, wenn man so will, kleine Krauter, die ganz erfolgreich verschiedene Dinge angeboten haben und denen jetzt natürlich in der ganzen Breite, im Handel, im Entertainment, in vielen Bereichen die Existenzgrundlage wegrutscht. Nur ein Beispiel aus unserem eigenen Bereich. Unser Kindergarten hat Konkurs angemeldet. Das liegt jetzt in dem speziellen Fall daran, dass sehr viele Eltern jetzt auch, die auch wieder kein Geld haben, gekündigt haben, also sozusagen die Kunden weglaufen. Also das ist momentan eine Situation, die dann vielleicht auch natürlich wieder dazu führen kann, dass Leute eher dann eben in Deutschland in der Pflege oder anderswo Arbeit suchen. Irgendwann muss man Geld verdienen und dann wird man auch solche Optionen durchgehen, wenn die Situation klarer ist, wenn die Situation klarer ist in Deutschland auch, wie ist dort die Gesundheitsversorgung wirklich aufgestellt in Pandemiezeiten und komme ich wieder zurück. Also insofern würde ich mal sagen, man muss mit Abstand von ein paar Monaten sehen, ob das am Ende wirklich so riesige Lücken in der Pflege beispielsweise in Deutschland reißt oder wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es auch viele Leute, die erstmals dann so einen Job übernehmen.
Eine ganze Menge von Helfern, die Jahr für Jahr ältere Menschen hier in Deutschland pflegen, die arbeiten ja doch oft am Rande auch der Illegalität. Manche werden schwarz beschäftigt, die haben gar keinen Arbeitsvertrag, die sind vielleicht nicht krankenversichert. In der momentanen Situation rächt es sich da besonders, dass es eben seit vielen Jahren eher so informelle Strukturen gegeben hat und das Risiko quasi bei Helfern und bei Angehörigen hier in Deutschland abgeladen wird?
Ja, also ich würde schon sagen, und das sagen mir auch viele Experten in der Branche, dass es jetzt einen Druck gibt, das Ganze ein bisschen zu legalisieren. Es ist ja ein unglaublich verantwortungsvoller Beruf, alte Menschen zu pflegen. Das sind ja teilweise Hochbetagte mit vielen Krankheiten. Die Pflegerin, die jetzt nach Deutschland gekommen ist, hat es mit einem 88-Jährigen zu tun, der Bluthochdruck, Diabetes, Parkinson, alles zugleich hat. Das sind ja Aufgaben, die unglaublich viel Expertise, Kraft brauchen. Und jetzt Corona obendrauf zeigt ja, welches Risiko damit verbunden ist. Wenn die Pfleger zum Beispiel etwas übertragen, wenn sie das einschleppen, dann gibt es ja auch rechtliche Fragen, die sich daran anschließen. Also insofern gibt es zumindest die Hoffnung, dass das Ganze auf einen, sagen wir mal, organisierteren Boden trifft. Denn es wird ja davon ausgegangen, dass sehr, sehr viele dieser Pfleger eben in prekären, teilweise auch in wie bei den Putzhilfen, in wirklich illegaler Beschäftigung stattfinden. Und ob man das wirklich so machen sollte, ob das so sein darf im Umgang mit Menschen, die gepflegt werden. Die Frage stellt sich jetzt in Corona-Zeiten sicherlich noch einmal eindringlicher als bisher schon.
Mit dem Coronavirus gibt es plötzlich wieder sowas wie Grenzen in Europa, auch wenn die nur vorübergehend gelten und ja auch durchlässig sind. Traust du dir eine Prognose zu? Wie wird das unser Miteinander zum Beispiel zwischen Polen und Deutschland in Zukunft verändern?
Es ist ganz, ganz schwer, jetzt schon das zu spekulieren, einfach deswegen, weil wir ja noch nicht wissen, was noch passiert, vor allen Dingen auch mit Europa. Wir haben jetzt erstmal hier in der ohnehin ja sehr nationalorientierten Regierung eine sehr scharfe antieuropäische Rhetorik unter dem Motto, die machen nichts, bei unserer Justiz machen sie viel, bei Corona machen sie gar nichts, sie geben kein Geld, hat der Premierminister behauptet, was so nicht stimmt, denn 7 Milliarden aus eigentlich Mitteln, die Polen zurückgeben müsste, kann das Land jetzt hier für die Krise aufbringen. Dennoch verfängt diese Rhetorik momentan. Viele aus dem rechten Lager sagen, seht her, diese ganzen linken Spinner, diese Liberalen, die sagen, wir müssen zusammenarbeiten. In der Krise habt ihr nur den Nationalstaat. Jetzt kann man denken, weil ich auch viele moderate Peace-Gegner höre, die sagen, das ist alles richtig, Grenzschließungen und so weiter sind richtig, dass sozusagen der Zug abgefahren ist und es jetzt eine Rückbesinnung gibt. Aber die Krise fängt ja gerade erst an und es ist ja gut auch möglich, und das sagen viele Oppositionelle hier, dass auch Polen bald Solidarität braucht. Möglicherweise besinnt sich ja auch Europa oder findet Formen auch stärker als Akteur wahrgenommen zu werden, auch wirklich Akteur zu sein. Und dann muss man am Ende der Krise vielleicht erst einmal schauen, was steht denn nun unterm Strich da? Da wage ich jetzt noch keine Prognose, aber Stimmen, die sagen, wir sollten lieber in unserem Nationalstaat das regeln, alles andere bringt nichts, sind jetzt sehr, sehr laut momentan geworden. Aber das ist nur eine momentane Bestandsaufnahme.
Das Coronavirus, vielleicht doch eine Chance für mehr Miteinander in Europa. Jan Palokat, vielen Dank für deine Eindrücke aus Warschau. Danke dir. Ich spreche jetzt mit Frederik Sebum vom Verband für häusliche Betreuung und Pflege. Herr Sebum, Sie erleben diese Krise im Moment aus erster Hand. Welche Rückmeldungen bekommen Sie im Moment von den Menschen, die sich um die Betreuung älterer oder kranker Menschen in Deutschland kümmern? Auch von den Agenturen, die solche Kräfte vermitteln.
Wir nehmen wahr, dass die Betreuungspersonen aus Osteuropa sehr nervös sind, dass sie sich viele Gedanken um ihre eigenen Familienangehörigen machen. Der Markt ist zweigeteilt. Wir haben einen kleinen Teil legaler Betreuungspersonen, die wir bisher davon überzeugen können, in Deutschland zu bleiben, teilweise auch ihre Aufenthalte zu verlängern. Eine große Rolle spielt sicherlich, dass diese Betreuungspersonen legal hier sind und deshalb auch über einen ordentlichen Krankenversicherungsschutz verfügen. Was den illegalen Bereich betrifft, so merken wir, dass die Familien händeringend Betreuungspersonen suchen, weil ihre Betreuungskräfte abreisen oder geplante Betreuungspersonen nicht anreisen können. Denn für illegale Betreuungspersonen ist der Grenzübertritt unzulässig, nicht erlaubt. Wir gehen davon aus, dass die Quarantänebestimmungen, die das Bundesinnenministerium in diesen Tagen verabschieden will, auch bedeuten, dass nur legale Betreuungspersonen einreisen dürfen und illegale Betreuungspersonen natürlich nicht einreisen dürfen.
Immer weniger Helfer kommen, zum Beispiel aus Polen. Wie viele pflegebedürftige Menschen in Deutschland sind eigentlich im Moment von diesem Engpass betroffen?
Es ist so, dass wir insgesamt 300.000 Betreuungspersonen haben, die in Deutschland in normalen Zeiten arbeiten. Wie viele jetzt insbesondere im illegalen Bereich fehlen, kann ich Ihnen nicht sagen, da es eben alles nicht transparent ist.
Was macht Ihnen am meisten Sorgen im Moment? Sind das die ausreichenden Hilfskräfte?
Also am meisten geht es darum, wie können alte und kranke Menschen versorgt werden. Das ist das, was im Mittelpunkt steht. Und wenn Betreuungspersonen fehlen, dann müssen im Zweifel die Familien einspringen oder das Netzwerk vor Ort. In manchen Fällen gibt es ja gar keine Familie, sondern dann müssen es eben Nachbarn oder Menschen tun, die sich freiwillig engagieren. Das macht uns am meisten Sorge. Im Grundsatz ist es so, dass die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft eine sehr sichere Versorgungsform ist, da es ja sehr wenig Menschenkontakt gibt. Also das Infektionsrisiko ist sehr, sehr gering im Vergleich zu anderen Versorgungsformen. Wenn sich denn alle Betroffenen an die Schutzmaßnahmen halten, aus unserer Perspektive spielen die Mundschutz, aus unserer Perspektive ist das Thema Mundschutz vor allen Dingen wichtig, wenn die Betreuungsperson den Haushalt verlässt, um beispielsweise einzukaufen oder sonstige Erledigungen zu besorgen. Wenn die Betreuungsperson wieder zurückkehrt in den Haushalt, dann ist aus unserer Perspektive das normale Miteinander möglich, so wie es auch in einer Familie möglich ist.
Viele Helfer befinden sich ja in so einer Grauzone. Manche kommen ohne Arbeitsvertrag, ohne Versicherung. Verschärft das die Situation im Moment, weil sich die Kräfte in solch prekären Verhältnissen jetzt auch noch der Gefahr von Corona aussetzen müssen und das vielleicht nicht wollen?
Ja, 90% der Betreuungspersonen in Deutschland, also 90% von 300.000 sind 270.000 Menschen, arbeiten illegal hier. Und in dem Moment, wo ich nur mit einem Arbeitsvertrag oder einem Auftragsvertrag überhaupt die Grenze überqueren darf, können diese Menschen nicht mehr nach Deutschland einreisen. Erstens. Zweitens, wenn das Bundesinnenministerium die Quarantänepflicht festlegt für Einreisende, dann hoffen wir und gehen wir davon aus, dass Betreuungspersonen davon ausgenommen sind aus Osteuropa, so wie auch medizinisches Personal davon ausgenommen ist. Aber das betrifft natürlich nur diejenigen, die legal hier arbeiten. Diejenigen, die illegal hier arbeiten, werden natürlich von dieser Quarantänepflicht nicht ausgenommen sein.
Herr Siebum, wer jetzt Angehörige hat, die betreut werden müssen, was raten Sie denen?
Ich kann Ihnen nur raten, versuchen Sie, das Netzwerk vor Ort zu nutzen. Versuchen Sie, irgendwie Menschen zu gewinnen, die bereit sind, diese Aufgabe für einige Wochen zu übernehmen, wenn sie es sich nicht selber tun können. So wie es ja sehr viel Hilfsbereitschaft für die Landwirtschaft gibt, um bei der Ernte zu helfen, so nehme ich an, wird es auch viele Freiwillige geben, die bereit sind, Betreuung in häuslicher Gemeinschaft zu leisten. Es ist eine wertvolle Arbeit, es ist eine wichtige Arbeit. Es ist eine Arbeit, die man selber später, wenn man alt ist, ebenfalls braucht.
Wenn Sie sich was wünschen können, auch angesichts dieser enormen Zahl von illegaler Beschäftigung, was muss in Berlin und was muss in den Ländern geschehen, um die Betreuung zu gewährleisten, vielleicht ja auch über die Zeit von Corona hinaus?
Wir als Verband für häusliche Betreuung und Pflege wünschen uns von der Regierung und von der Politik rechtssichere Verhältnisse, so wie es sie in Österreich seit 13 Jahren gibt. Österreich hat ein System geschaffen, das die dortigen Personenbetreuer ganz selbstverständlich gesetzlich sozialversichert sind, dass sie Steuern zahlen. Und im Übrigen ist es so, dass morgen in Österreich ein Bleib-da-Bonus beschlossen werden soll. Ein Bonus in Höhe von 1.000 Euro pro Monat, der an Betreuungspersonen gezahlt wird von den Landesregierungen, damit sie nicht in ihre Heimatländer zurückkehren, sondern ihren Aufenthalt in Österreich verlängern. Das wünschen wir uns auch in Deutschland.
Danke Ihnen, Friedrich Siebum vom Verband für häusliche Betreuung und Pflege. Deutschland hat zu wenig Ärzte, Krankenschwestern, Pflegerinnen und Pfleger. Das deutsche Gesundheitssystem leidet darunter schon seit vielen, vielen Jahren. Und weil das so ist, guckt man sich auf der ganzen Welt um nach geeigneten Kräften. Auf den Philippinen zum Beispiel oder in Mexiko. Meistens sind das Frauen, die gut ausgebildet sind, die dann zum Beispiel im Goethe-Institut nur noch Deutsch lernen müssen und dann irgendwann nach Deutschland übersiedeln. Schön wär's, wenn diese Helfer jetzt in ausreichender Menge in Deutschland wären, aber so einfach ist's nicht. Xenia Böttcher, unsere Korrespondentin in Mexiko, du hast einige der Krankenschwestern getroffen, die schon quasi die Koffer gepackt hatten für ihr neues Leben in Deutschland, aber jetzt nicht reisen können. Wie geht's den Frauen damit?
Da hängen jetzt sehr viele in der Luft und viele wissen nicht, wie es im Augenblick weitergeht. Ich habe im Januar in Mexiko-Stadt eine, wenn man so will, Schulklasse besucht mit Krankenschwestern, die für Deutschland vorbereitet werden. Im Mai sollte es losgehen und jetzt heißt es warten und wie lang, ist ungewiss. Und da hängt für die Frauen und Männer sehr viel dran. Sie haben, also alle Krankenpflegerinnen und Pfleger haben ein Stipendium erhalten. Das heißt, sie bekommen Geld für die Dauer ihrer Vorbereitung, zum Beispiel Sprachunterricht, Kulturunterricht. Und jetzt ist die Frage, werden die deutschen Kliniken dieses Stipendium weiter bezahlen, obwohl die Pflegekräfte erstmal nicht kommen? Und wenn nein, wäre das schlecht, denn die Krankenschwestern können ja nicht mittellos bleiben. Sie haben ihre Arbeit aufgegeben, sie haben jeden Tag Intensivunterricht, jetzt online. Und sie können nicht gleichzeitig Geld verdienen. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Sie brauchen einen Sprachtest vom Goethe-Institut. Der fällt jetzt auch aus. Das Institut in Mexiko ist erstmal geschlossen. Und ohne diesen Test können sie eigentlich nicht in Deutschland arbeiten. Also da ist im Moment noch vieles unklar.
Als du diese mexikanischen Pflegekräfte vor einigen Monaten kurz vor Corona getroffen hast, da war die Motivation ja noch riesig, nach Deutschland zu kommen, verbunden mit großen Hoffnungen. Wir hören mal rein.
Am Fuße der Berge liegt Tepoztlán. Ein Ort des ewigen Frühlings heißt es. Itamar Rojas liebt ihre kleine Stadt im Herzen Mexikos. Doch jeder Tag auf dem Markt ist schon so eine Art Abschiedstour. Itamar will sehr bald die Heimat verlassen. Ich gehe nach Deutschland, um als Krankenschwester zu arbeiten. Komm doch noch bei den alten Kollegen vorbei. Nach 15 Jahren beim Rettungsdienst hat Itamar hier gekündigt. Die Gefühle der Kollegen sind gemischt. Sie wünschen ihr viel Erfolg, klar. Andererseits verlieren sie eine Krankenschwester, nur weil in Deutschland Pflegekräfte fehlen. Die ehemaligen Kollegen müssen raus zum Einsatz. Ah, das berührt mich. Ich würde gerne mitfahren. Jeden Tag pendelt sie jetzt in die Hauptstadt zur Schule. 2 Stunden per Mitfahrgelegenheit und Bus, weil ein eigenes Auto zu teuer ist. Im Karl-Duisberg-Zentrum paukt die 40-Jährige jetzt unter Hochdruck das Wichtigste, Deutsch.
Wir müssen die Adjektive deklinieren.
Ist ein bisschen schwer für mich.
Alle 34 Pflegekräfte hier haben bereits einen Vertrag und werden ab Mai im Saarland arbeiten. 5 Monate dauert die Vorbereitung, finanziert durch ein Stipendium.
Ich nehme an, alle in diesem Programm hatten sich ja sicherlich schon gefreut, vielleicht auch etwas Sorge, aber jedenfalls war das für alle ein riesiger Schritt, ein neues Leben in Europa zu starten, der ja auch lange vorbereitet wurde. Wie wurden diese Frauen eigentlich ausgewählt und warum guckt Deutschland ausgerechnet in Mexiko nach diesen Pflegekräften?
Also das läuft so. Eine deutsche Klinik meldet in Mexiko Pflegebedarf an. Und dann kommt es in Mexiko zu einem Bewerbungsverfahren, bei dem die Vertreter der deutschen Klinik anwesend sind. Und die suchen sich dann die Krankenschwestern oder Krankenpfleger aus. Für Deutschland sind diese Krankenschwestern interessant, weil sie sehr gut ausgebildet sind. Krankenschwester ist in Mexiko ein Studienberuf. Mexikaner sind zudem sehr warmherzig und kulturell gibt es zwar Unterschiede, aber grundsätzlich ist es ein westlich geprägtes Land. Das hatte der Gesundheitsminister bei einem Besuch hier in Mexiko hervorgehoben. Und letztendlich gibt es in Mexiko aber auch so etwas wie ein Überangebot. Das heißt, es gibt mehr Pflegefachkräfte, als sich die Kliniken leisten können. Also ein Überangebot, kulturelle Nähe und eine sehr gute Ausbildung, die Warmherzigkeit. Das sind Dinge, die das für den Gesundheitsminister interessant gemacht hat, hier in Mexiko für Pflegefachkräfte zu werben.
Alle haben eine Ausbildung als Pflegekraft, Krankenschwester, sind bestens ausgebildet. Warum ist das auch für Itamar so attraktiv, nach Deutschland zu ziehen und eben nicht in Mexiko zu bleiben?
Sie will die Welt kennenlernen, das ist das eine. Sie hat darum während ihres Studiums in Kanada, Kuba, Nicaragua und Deutschland gearbeitet oder gelernt. Und zum anderen ist sie dreifache Mutter und sie ist überzeugt davon, dass ihre minderjährigen Kinder, die sind 2, 8 und 16, wenn sie die einmal nachholen darf, würden die in Deutschland eine bessere Ausbildung bekommen, das glaubt sie. In einem sicheren Land aufwachsen, das ist ihr wichtig. dass sie dadurch eine bessere Chance auf ein gutes Leben erhalten werden. Das glaubt sie. Selbst wenn sie nach Mexiko zurückkehren würden, dann wären ihre Kinder zweisprachig, gut ausgebildet und kulturbewandert. Das heißt, sie verspricht sich einfach für ihre Kinder eine bessere Zukunft. Sie sagt, finanziell braucht sie es jetzt nicht mehr für sich, aber sie denkt einfach an die Zukunft ihrer Kinder und bringt im Prinzip, wenn man so will, ein Opfer.
Jetzt ist auf einmal alles anders. Ich kann mir vorstellen, diese gut ausgebildeten Frauen, die werden jetzt vor allem in Mexiko gebraucht.
Also es ist richtig, Mexiko hat einen Aufruf gestartet, dass sich alle Ärzte und Pflegekräfte zur Verfügung stellen, um die Pandemie zu bewältigen. Jeder, der kann, soll sich melden. Und Itamar ist besorgt und hin und her gerissen, aber sie hat sich jetzt so intensiv auf Deutschland eingestellt, dass sie den Plan eigentlich weiterverfolgen möchte, nach Deutschland zu gehen. Also sie macht sich natürlich insgesamt große Sorgen. In Mexiko nimmt die Verbreitung des Virus jetzt gerade erst Tempo auf. Jetzt gerade fangen die Fälle und die Reproduktionszahlen anzusteigen. Und Itamar wird ihre Kinder für mindestens ein Jahr zurücklassen müssen. Und sie fragt sich, ob sie das kann, wenn in Mexiko eine gesundheitliche Notlage drohen sollte. Dann kann sie sich schwer vorstellen, in der Zeit wegzugehen. Also sie ist da noch sehr hin und her gerissen.
Ist absehbar, dass diese Frauen in Zukunft doch noch nach Deutschland kommen können?
Das kann ich jetzt nicht eindeutig beantworten, aber ich denke, ja, sie werden nach Deutschland reisen. Aber wann, das ist jetzt noch unklar.
Xenia Böttcher über mexikanische Pflegekräfte, die bis gerade auf ein neues Leben in Deutschland gehofft hatten. Vielen Dank, Xenia. Das war der Weltspiegel-Podcast. Ideen, Kritik, Feedback, schreibt uns eine Mail weltspiegel.digital@ard.de, weltspiegel.digital@ard.de. Übermorgen gibt's von uns, vom Weltspiegel, einen neuen Corona-Podcast. Dann geht's um den weltweiten Krieg um Schutzausrüstungen. Alle hamstern Masken, Anzüge, Handschuhe und schnappen sich die Lieferungen vor der Nase weg. Ein ziemlich brutales Geschäft, über das wir am Donnerstag sprechen. Danke fürs Zuhören, sagen Christiane Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.